Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen heute Abend: Lichtblicke in Haiti. Die massiven Hilfsanstrengungen beginnen ganz langsam zu greifen. Wir reden mit einem Kenner des Landes in Haiti und berichten über den Sammeltag der Glückskette. Weiter dann: Gefahren verkleinern. US-Präsident Obama will riskante Bankengeschäfte einschränken. Derweil meldet die Bank Goldman Sachs einen fetten Gewinn. 12 Milliarden Dollar. Die Finanzmarktaufsicht zieht das Urteil über die Herausgabe von UBS-Bankdaten weiter ans Bundesgericht. Chinas Wirtschaft überrascht mit enormen Wachstumszahlen. Allzu viel ist auch hier wohl ungesund. Und dann eine weltbewegende Frage. Was ist ein Nebenraum? Juristische Spitzfindigkeiten rund ums Rauchverbot für Restaurants. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Jonathan Fisch, er hat den Nachrichtenüberblick.
In Haiti ist der Hafen der Hauptstadt Port-au-Prince für einen Teil der Hilfslieferungen wieder offen. Zudem sind heute 4 Flughäfen im Land zumindest eingeschränkt wieder in Betrieb. Gemäß Rotkreuz-Angaben wird mittlerweile an vielen Orten in Port-au-Prince Wasser verteilt. Die Hilfe sei immer sichtbarer. Dennoch bleibe die Lage für viele kritisch. Hunderttausende hätten nach wie vor keinen Zugang zu Unterkünften oder sanitären Anlagen. In der Schweiz läuft seit heute früh der Spendentag der Glückskette. 11,5 Millionen Franken sind bisher zusammengekommen. Am Nachmittag besuchte Außenministerin Micheline Galmiret die Spendenzentrale in Bern. Sie zeigte sich erfreut über die Solidarität der Schweizer Bevölkerung.
Ich finde das wunderbar, dass die Schweizer und Schweizerinnen die Haiti-Leuten helfen wollen. Weil Haiti leidet so viel, hat so viele Toten und so viele Verletzten. Und ich finde es so schön, dass wir auch fähig sind, die zu helfen.
Spenden werden noch bis Mitternacht entgegengenommen unter der Nummer 0800 87 07 07 0800 87 07 07. Präsident Obama will das Geschäft der großen US-Banken deutlich beschränken. Die Regierung soll künftig die Größe von Banken bestimmen können und das riskante Investmentbanking soll beschränkt werden. Mit dem neuen Gesetz wären die Steuerzahler nicht mehr Geiseln der Banken, sagte Obama in einer Rede. Während Obamas Rede verlor die US-Börse 2%. Die riskanten Geschäfte der Großbanken gelten als Ursache für die weltweite Finanzkrise. Die US-Bank Goldman Sachs hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von über 12 Milliarden Dollar gemacht. Das ist so viel wie in den Jahren vor der Krise. Goldman Sachs gilt als Gewinnerin der Finanzkrise, weil sich die Bank schon früh aus riskanten Geschäften zurückgezogen hatte. Goldman Sachs zahlte ihren Mitarbeitern im letzten Jahr im Durchschnitt 500.000 Dollar. In Deutschland will sich die verstaatlichte Immobilienbank Hypo Real Estate von Altlasten befreien. Sie will risikoreiche Wertpapiere von bis zu 210 Milliarden Euro in eine sogenannte Bad Bank auslagern. Die EU-Kommission muss einem solchen Vorhaben noch zustimmen. Sie hat jedoch Zweifel an der Überlebensfähigkeit der Hypo Real Estate angemeldet. Deutschland hatte die Hypo Real Estate im vergangenen Jahr mit rund 100 Milliarden Euro vor dem Kollaps gerettet. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht, die FINMA, zieht das UBS-Urteil weiter ans Bundesgericht. Es geht um die umstrittene Herausgabe der rund 300 UBS-Kundendaten an die USA. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Herausgabe letzte Woche als rechtswidrig bezeichnet. Alain Bixel, der Sprecher der FINMA, begründet den Gang ans Bundesgericht.
Mit dem Weiterzug an das Bundesgericht nutzt die FINMA die Gelegenheit, dass das höchste Gericht in der Schweiz den rechtlichen Handlungsspielraum der FINMA in solchen Krisensituationen nach geltendem Recht beurteilen kann.
Sollte das Bundesgericht das Urteil gegen die FINMA bestätigen, ist mit Schadenersatzforderungen der betroffenen UBS-Kunden zu rechnen. Auch wer kein Radio- oder Fernsehgerät besitzt, soll in Zukunft Gebühren bezahlen müssen. Dies will der Bundesrat. Radio- und Fernsehprogrammen könnten heute auch über Handys und Computer empfangen werden, heißt es zur Begründung. Oft könne nicht mehr festgestellt werden, wie er gebührenpflichtig sei. Wie die allgemeine Abgabe erhoben werden soll, ist noch offen. Der Bundesrat geht davon aus, dass die Gebühren sinken würden. Der Bundesrat anerkennt die Zersiedelung der Schweizer Landschaft als ein Problem. Dennoch empfiehlt er, die sogenannte Landschaftsinitiative abzulehnen. Als problematisch betrachtet der Bundesrat vor allem das von der Initiative verlangte Moratorium für neue Bauzonen. Mit klaren Vorgaben an die Kantone soll dennoch erreicht werden, dass bestehende Siedlungen verdichtet werden. Der sogenannten Offroader-Initiative will der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberstellen. Demnach sollen Autos mit hohem Schadstoffausstoß nicht verboten, aber mit einer Abgabe belegt werden. Ab 2015 dürften neu zugelassene Autos pro Kilometer nur noch 130 Gramm CO2 ausstoßen. Würde dieser Wert überschritten, müssten Autoverkäufer zahlen. Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt arbeiten immer mehr Menschen aus anderen Ländern. Im letzten Frühling waren hierzulande über 970.000 Ausländer beschäftigt. Das sind 5% mehr als vor einem Jahr, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Eine überdurchschnittliche Zunahme gab es bei den Deutschen, Franzosen und Portugiesen. Die meisten Ausländer arbeiten in der Genfer Seeregion und im Tessin. Jeder Dritte hat eine weiterführende Ausbildung. Der Autobauer Opel will sein Werk im belgischen Antwerpen schließen. Betroffen sind 2600 Beschäftigte, wie das Unternehmen bestätigt hat. Demnach soll das Werk noch im Lauf dieses Jahres geschlossen werden. Begründet wird die Schließung mit Überkapazitäten. In Antwerpen wird der Opel Astra produziert. Die Weltbank warnt vor einer Überhitzung der Wirtschaft in China. Es gebe Zeichen einer Blase und Zeichen von Spannung zu erkennen, besonders auf dem Immobilienmarkt, heißt es in einer globalen Wirtschaftsprognose der Weltbank. Die chinesische Wirtschaft hat im letzten Jahr trotz Krise ein Wachstum von 8,7% verzeichnet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.579 Punkten minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.419 Punkten minus 1,7%. Der Euro wird zu 1.4714 gehandelt, der Dollar zu 1.0411. Das Wetter. Morgen liegt über dem Flachland wieder zäher Hochnebel mit einer Obergrenze bei rund 1000 Metern. Sonst ist es meist sonnig bei Temperaturen um 3 Grad. Im Südtessin hat es morgen hochnebelartige Wolken, sonst ist es ebenfalls meist sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad. Am Samstag liegt über dem Mittelland wieder Hochnebel, sonst ist es meist sonnig. Am Sonntag ziehen von Westen her immer mehr Wolken auf und im Norden fällt Schnee oder Schneeregen. Die Temperaturen liegen am Wochenende im Norden bei 2 und im Süden bei 5 Grad.
Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Haiti zunächst am Nationalen Sammeltag für die Erdbebenopfer. Wer spendet? Und weshalb? Motivforschung, aber auch Lichtblicke.
Von Tag zu Tag kommt es zu einer, man muss schon sagen, sehr relativen und sehr prekären Normalisierung.
Eindrücke des Haiti-Kenners. Weiter Barack Obamas Medizin gegen das Risiko Großbank. Chinesische Medizin für die Weltwirtschaft, die neuen Wachstumszahlen aus Peking. Schwarz-Peter-Spiel um Guantanamo-Häftlinge. Wer muss entscheiden, der Bund oder der Kanton Jura? Dann...
Ich war selber dafür. Aber wenn ich alles gewusst habe, wie es rauskommt, hätte ich sicher Nein gestimmt.
Sie haben ja hier die Türe. Also es belästigt den Nichtraucher nicht, dass er hier bei der Glastür rauf muss. Und man muss nicht einmal das Fühl machen.
Und jetzt plötzlich wird hier ein Exempel statuiert, wo es der schönste Platz, der Solothurn ist, dass man hier ein Paradebeispiel herlegt, das absolut idiotisch ist. Und das ist meine Meinung.
Besuch im Fumoir eines Solothurner Restaurants und schließlich ein ganzes langes Leben für das Leben. Begegnung mit dem 80-jährigen Biologen Edward O. Wilson. Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Diese Sendung gibt es auch als Podcast für unterwegs unter echo.deres.ch. Tag 9 nach der Erdbebenkatastrophe in Haiti ist nationaler Sammeltag hier in der Schweiz. Hunderte von freiwilligen Helferinnen und Helfern nahmen am Telefon Spendenzusagen entgegen. Zum Beispiel diese Frau hier.
Glückskette Galmire.
Adia.
Grüezi. Wie schreiben Sie Ihren Namen? Meier. Ja. E-I-R. Okay. 100. Vielen, vielen Dank.
Die Glückskette hat bisher rund 11,5 Millionen Franken gesammelt. Wir berichten gleich darüber. Zunächst aber das Gespräch mit Richard Bauer. Der Journalist war während vieler Jahre Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Lateinamerika und ist seit einer Woche für die NZZ in Haiti. Er hat mir heute Nachmittag im Gespräch erklärt, in dieser Zeit habe sich schon einiges zum Besseren verändert.
Unbedingt. Die anfängliche Blockade, kann man sagen, das war eine Blockade wegen Traumas der Leute, wegen des Ausmaßes, des unheimlichen Ausmaßes der Katastrophe, war jedermann gelähmt. Das muss man einmal ganz klar sagen. Und wer auch etwas arbeiten wollte, wer also Lebensmittel verteilen wollte, wer Hilfe leisten wollte, der konnte auf gar keine Leute zurückgreifen, weil die waren ja zuerst mit ihren eigenen Familien beschäftigt. Und jetzt kommt es ins Rollen. Also zum Beispiel am Samstag und Sonntag werden zum ersten Mal wieder die Banken öffnen. Und da ist auch interessant, dass gestern und heute über alle Radios verbreitet wird, Bankangestellte, meldet euch bei euren Vorgesetzten, denn es weiß noch niemand, wie viele Bankangestellte überhaupt überlebt haben. Also von Tag zu Tag kommt es zu einer, man muss schon sagen, sehr relativen und sehr prekären Normalisierung.
Also Anzeichen für eine Besserung in gewissen Bereichen, aber wird es immer noch sehr schlimm sein. Wir lesen hier von vielen Waisenkindern, auch von der Seuchengefahr. Was haben Sie da festgestellt und gesehen?
Das Hauptproblem sind zurzeit die Obdachlosen. Wenn Sie durch Port-au-Prince spazieren, was ja am schwersten betroffen ist, dann finden Sie auf jeder grünen Fläche, auf jedem größeren Hinterhof provisorische Unterkünfte, Zelte, Buden, Wellblech, Becher, wo sich die Leute zusammengefunden haben, wo sie jetzt leben. Und es gibt Zahlen, also wie viele Leute obdachlos sind. Ich schätze, das sind über 1 Million inzwischen. Was soll mit diesen Menschen geschehen? Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Die erste Phase ist jetzt sehr gut angelaufen. Die verschiedenen Hilfswerke und die UNO-Polizei haben die Verteilung von Lebensmitteln an die Hand genommen. Wenn diese Lage in den Notunterkünften einmal stabilisiert ist, dann stellt sich die ganz große Frage, ob man diese Notunterkünfte in der Stadt belassen will. Oder ob man die Leute, und ich sage das ganz offen, zwingen will, in große Auffanglager an der Peripherie von Port-au-Prince sich niederzulassen.
Wenn Sie von diesen Hunderttausenden von Obdachlosen sprechen, kommen mir die Bilder in den Sinn, die wir hier sehen, von völlig überfüllten Schiffen mit Menschen, die weg möchten. Wo wollen die hin?
Der Hauptstrom, ich würde sagen 95% der Haitianer, möchten in die USA. Und ich hatte gestern ein Zusammentreffen mit einem jungen Studenten vor der Schweizer Botschaft. Als ich rauskam, hat er mich angesprochen und hat mir eine ganze Mappe voller Dokumente gezeigt, wo er beweist, dass er einmal in der Schweiz einen Kurs besucht hat und wo er sagt, könnte ich jetzt nicht in die Schweiz ausreisen. Und er hat mir gesagt, ich habe nichts mehr, ich habe keine Familie mehr, was soll ich hier noch tun? Und ich glaube, diese Verzweiflung ist vor allem bei jungen Leuten sehr groß. Ich meine, wenn man ehrlich ist, kann man gar keine Perspektive haben in diesem Augenblick.
In den ersten paar Tagen nach dem Beben hatte man Informationen fast ausschließlich aus der Hauptstadt, aus Port-au-Prince. Sie, Richard Bauer, waren auch außerhalb der Hauptstadt, in Léogâne zum Beispiel, nahe des Epizentrums. Wie ist die Situation außerhalb der Hauptstadt?
Leogan, also ich habe das kürzlich so beschrieben, das sei wie eine Flächenbombardierung im Zweiten Weltkrieg. Sie sehen wirklich kein Haus mehr, das dasteht. Und alle Häuser sind, wenn sie nicht total zusammengebrochen sind, einfach so beschädigt, dass sie nicht wieder aufgebaut werden können. Ein Basel-Architekt war bei mir und er hat gesagt, 95% dieser Häuser sind nicht reparierbar. Und stellen Sie sich vor, da wieder etwas aufzubauen, da müssen die Trümmer weg und erst dann kann man zu arbeiten beginnen.
Haiti ist seit dem Beben voll von Hilfsorganisationen. Da stellen sich unglaublich schwierige Fragen der Zusammenarbeit. Funktioniert das auch besser langsam?
Das funktioniert eindeutig besser. Im Prinzip ist die Koordination natürlich in die Krisenfällen immer ein Problem. Aber ich habe gesehen, wie in einem Spital in Leogan die Japaner neben Médecins Sans Frontières, neben den Amerikanern je ein Feldspital oder einen Sanitätsposten aufgestellt haben. Und auf dem Terrain geht die Zusammenarbeit. Die Patienten von Médecins Sans Frontières kommen zum Röntgen ins japanische Spital, weil die Médecins Sans Frontières das nicht haben. Und man hilft sich gegenseitig aus, ohne jede Komplikationen.
Auskünfte des Journalisten Richard Bauer in Haiti. Das ganze Gespräch mit ihm, rund 11 Minuten lang, können Sie bei uns online nachhören unter echo.deris.ch. Auch wenn der Glückskettensammeltag für Haiti noch fast 6 Stunden dauert, klar ist schon jetzt, Schweizer, Schweizerinnen und Schweizer Firmen werden auch heute wieder viele Millionen spenden. Während wir von der Katastrophe auf Haiti immer mehr Informationen erhalten, wissen wir über die Spenderinnen und Spender wenig. Und wenig darüber, warum, mit welchen Motiven sie sich engagieren. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Glückskette, grüße.
Glückskette, guten Tag.
Radio Studio Bern, heute Nachmittag. Dutzende Freiwillige nehmen während 18 Stunden Tausende von Telefonanrufen entgegen. Spenden für die Glückskette, ein Phänomen. Denn wenn die Glückskette zum großen Sammeltag ruft wie heute für Haiti, spenden alle, auch jene, die sonst nie spenden. Sie kommen zu jenen 2/3 aller Schweizer Haushalte hinzu, die regelmäßig spenden. Ein überdurchschnittlicher Wert in Europa. Beim Forschungsinstitut GFS Zürich kennt Forschungsleiter Martin Abele nach jahrelangen Auswertungen des Schweizer Spendewesens das Grundmotiv für die Spendierfreudigkeit.
Die Schweizerinnen und Schweizer, die haben eine Tradition, dass sie wissen, dass sie selber eigentlich recht gut gestellt sind, finanziell und wirtschaftlich, und dass sie dann auch etwas abgeben wollen.
Jahr für Jahr spenden Schweizerinnen und Schweizer rund 1 Milliarde Franken. Ein konstanter Wert, woran sich auch eine weitere Besonderheit im Schweizer Spendeverhalten zeigt. Das erklärt Martina Ziegerer, die Geschäftsleiterin der CEWO, der Dachorganisation der rund 500 gemeinnützigen spendensammelnden Organisationen in der Schweiz.
Wenn in solchen Katastrophenfällen gesammelt wird, dann ist das Spendenvolumen Ende Jahr höher als jetzt diese 1 Milliarde, die ich vorhin gesagt habe. Da wird zusätzlich gespendet.
Die üblichen Motive fürs Spenden, wie Betroffenheit oder das Bedürfnis, Gutes zu tun, stehen in einem Extremfall wie jetzt beim Erdbeben auf Haiti nicht im Vordergrund. Und auch die üblichen Spendeunterschiede zwischen Alt und Jung, Stadt und Land, begütert und arm, fallen bei solchen Großspendenaktionen weg, wie Rupert Graf Strachwitz von der Humboldt-Universität Berlin erforscht hat.
Weil da diese kollektive Betroffenheit und dieses dabei sein wollen, das natürlich überlagert. Und natürlich auch schlicht die sozusagen im Kopf, die rein vernunftmäßige Einsicht, dass hier einfach Spenden in großer Zahl und in großen Beträgen notwendig sind.
Dabei zeigt sich, die Spendierfreudigkeit ist während einer Wirtschaftskrise wie jetzt nicht etwa kleiner als in guten Zeiten. Aber die Motive seien unterschiedlich, sagt Martin Abele vom Forschungsinstitut GFS Zürich. In guten Zeiten habe man geholfen, um Betroffene zu unterstützen.
Wir stellen fest, dass gerade im letzten Jahr wurde sehr viel mehr auch für Flüchtlinge gespendet, für die Entwicklungshilfe gespendet. Das ist ein klares Indiz dafür, dass man jetzt als Leute in der Schweiz etwas abgeben möchte an Leute weiter weg, die vielleicht weniger haben.
Dabei spiele nicht zuletzt der Solidaritätsgedanke eine große Rolle.
Es gibt in wirtschaftlich schlechten Zeiten Leute, die weniger spenden können, weil sie weniger haben. Aber es gibt dann genau gleich solche, die dann auch wieder mehr spenden, weil sie finden, jetzt in diesen Zeiten muss ich mich umso solidarischer zeigen.
Barack Obama scheint es ernst zu sein, ernst damit, die Großbanken an die kurze Leine zu nehmen. Erst letzte Woche schlug der US-Präsident eine Sondersteuer vor für die 50 größten Banken, will damit mindestens einen Teil der Milliardenbeträge zurückerhalten, welche der Staat zur Rettung eben dieser Banken aufgeworfen hat. Und heute nun der nächste Streich. Vor wenigen Minuten hat Obama weitere Vorschläge präsentiert, wie er die Banken an die Kandare nehmen will. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in San Francisco, Max Ackermann. Obama hat es in erster Linie auf hochriskante Bankgeschäfte abgesehen. Was genau will er?
Er will einerseits die größten Banken deckeln, im wahrsten Sinn des Wortes, also ihre Größe beschränken, damit sie im Falle einer Krise nicht zum Klumpenrisiko für die ganze Wirtschaft werden. Und andererseits soll das Investmentbanking von den übrigen Geschäftsbereichen abgetrennt werden. Keine Geschäftsbank, die von Spezialbedingungen des Staates bei der Geldaufnahme profitiert, soll also auf eigene Rechnung risikobeladene Anlageinstrumente mehr führen können, wie zum Beispiel Hedgefonds. Der Präsident will den Eigenhandel der Großbanken einschränken. Das sind Geschäfte mit eigenem Geld und nicht im Auftrag von Kunden, wobei eigenes Geld in der Vergangenheit oft ziemlich relativ war. Es handelte sich oft bloß um mit Hypotheken abgesicherte Wertpapiere, die dann eben nichts mehr wert waren, als der Häusermarkt einbrach. Mit diesem Eigenhandel sind die Banken viel zu hohe Risiken eingegangen, sind abgestürzt und haben die ganze Wirtschaft mitgerissen.
Die Größe beschränken von Banken, den Eigenhandel einschränken, das könnte einige ziemlich teuer zu stehen kommen. Citigroup, Bank of America zum Beispiel, Großbanken, die sich von der Krise jetzt gerade so langsam zu erholen scheinen, wie jüngste Abschlüsse zeigen.
Ja, mit Ausnahme der Citigroup und der Bank of America melden die amerikanischen Großbanken bereits wieder Gewinne, zum Teil sogar satte Gewinne. Gerade heute Goldman Sachs fast 5 Milliarden Dollar für das vierte Quartal 2009 und Goldman Sachs hat letztes Jahr über 12 Milliarden Dollar verdient. Viele Experten aber bezweifeln, dass schon alles wieder gut ist. Sie kritisieren die zu schmale Eigenkapitaldecke, vermuten, dass noch immer viele faule Kredite in den Büchern sind und sie beklagen, dass bereits wieder viel zu hohe Risiken eingegangen werden. Alles wie wenn nichts geschehen wäre. Auch bei Boni und Prämien laut Wall Street Journal wollen die größten Finanzinstitute dieses Jahr 145 Milliarden Dollar an Boni auszahlen. Das ist mehr als 2007 im Boomjahr vor der großen Krise.
Die Idee, das Investmentbanking abzutrennen vom übrigen Geschäft, das ist ja keine neue Idee, das gab es schon mal vor langer Zeit. Jetzt kommt Obama wieder mit dieser Medizin aus den Zeiten nach der großen Depression. Und hier hat er offenbar auf den Rat von Ex-Notenbankchef Volcker gehört.
Ja, der große Der alte Mann der US-Finanzpolitik, Paul Volcker, gewinnt offensichtlich wieder an Einfluss. Lange stand er in der Obama-Administration im Schatten der ehemaligen Wall Street-Leute und Finanzminister Timothy Geithner. Die haben sich vor allem auf die Rettung des Finanzplatzes konzentriert, auf den sogenannten Bailout, die Stützung der Banken mit 700 Milliarden Dollar Steuergeldern. In Sachen Regulierung aber sind sie mit den Finanzinstituten bis jetzt sehr pfleglich umgegangen. Paul Volcker vertritt da eine härtere Linie und scheint nun beim Präsidenten auf offenere Ohren zu stoßen. Er nannte die vorgeschlagenen Vorschriften bereits die Volcker-Regeln.
Kommt Barack Obama nicht ein bisschen spät mit dem Ganzen oder anders gefragt, weshalb kommt er gerade jetzt? Hat es mit seiner schwindenden Popularität zu tun?
Ja, das kann man sicher so sagen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass jetzt Präsident Obama so kurz nach der Wahlniederlage seiner Demokratin in Massachusetts mit dieser Idee an die Öffentlichkeit tritt, obwohl die präsentierten Vorschläge gewiss schon länger als 2 Tage in der Pipeline sind. Präsident Obama reagiert nun auf den wachsenden Unmut in der Bevölkerung und auf die sich häufenden politischen Niederlagen. Offenbar hat er erkannt, dass es ein Fehler war, sich so stark auf die Gesundheitsreform und auf die Rettung des Finanzplatzes zu konzentrieren. Die allgemeine Wirtschaftslage, die hohe Arbeitslosigkeit und eben auch das Verhalten der Banker in der Krise beschäftigt die Menschen aber noch stärker, und jetzt will der Präsident dem offenbar Rechnung tragen.
Besten Dank, Max Ackermann. Wir haben es gehört, es gibt innenpolitische Gründe dafür, dass Obama gerade jetzt kommt mit diesen Vorschlägen. Aber das sind nicht die einzigen. Darüber rede ich jetzt mit Markus Mucklin hier bei mir im Studio. Markus Mucklin, es gibt ein internationales Umfeld für die Bestrebungen Obamas, die Bankenrisiken zu verkleinern. Wie sieht dieses Umfeld aus?
Nun, tatsächlich ist Präsident Obama nicht der Einzige, der eben daran geht, nun Vorschläge sich auszudenken, was man tun kann gegen das Problem too big to fail, oder eben, dass man dann in einem nächsten Krise wieder zu große Banken hat, die man kaum retten kann. Es gibt eine Studie beispielsweise von Experten der OECD, die kürzlich erschienen ist, die auch in diese gleiche Richtung zielen. Dann gibt es auch eine Aussage von gestern von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die gesagt hat, man müsse verhindern, dass Banken so groß sind und so verflochten, dass sie uns wieder erpressen können. Und all das spielt sich aber in einem internationalen Kontext ab, weil die G7-Finanzminister werden sich Anfang Februar treffen und nicht zuletzt darüber sprechen. Und dann gibt es auch den Financial Stability Board mit Sitz in Basel, der im März dann auch konkrete Vorschläge auf internationaler Ebene präsentieren will.
Schauen wir diese Agenda, die Sie jetzt da skizziert haben, ein bisschen genauer an. Inhaltlich, was konkret tut sich da in diesen Gremien?
Nun, es ist sehr vieles noch sehr unklar, aber was klar ist, man möchte gewissermaßen eine Art Trennwende einziehen können zwischen dem Investmentbanking und dem traditionellen Banking, dass man also nicht mehr in die Situation kommt, wo dann die Verluste sehr groß werden, weil die Risiken vorher zu stark eingegangen wurden, dass dann das wieder überschwappt auf das ganze Bankensystem, dass dann auch die gesunden Teile einer Bank mit in den Abgrund gezogen werden könnten. Also eine Art Trennwende. Wie das konkret organisiert wird, ist das möglich innerhalb eines Daches, unterhalb eines Daches einer Bank, oder braucht es eine gewisse Trennung unter einem Dach einer Holding beispielsweise, wo man dann verschiedene Teile hat, wo es von außen auch klar sichtbar ist, das ist offen. Es ist auch offen, ob man beispielsweise den Banken die Pflicht auferlegt, eine Art Testament zu schreiben für den Fall einer Krise, was dann geschehen sollte. Es gibt aber auch dann auf der anderen Seite das, was jetzt Präsident Obama nicht zuletzt anstrebt, auch den sogenannten Eigenhandel, wie er ja vorher auch erklärt wurde, diesen Eigenhandel einzuschränken. Das ist ein Thema in den USA, aber nicht nur dort.
Werfen wir noch einen Blick auf die Schweiz. Wie läuft hier die Diskussion zu all diesen Fragen, Entscheide auch, die anstehen oder schon gefällt worden sind?
Nun, too big to fail war ja im Zusammenhang oder ist immer noch im Zusammenhang mit UBS ein Thema, ein großes Thema. Da hat man zuerst immer daran gedacht, eben die Eigenkapitalvorschriften zu erhöhen, und da sind auch Entscheide gefällt worden, dass die eben gewissermaßen einen besseren Unterbau haben soll, damit nicht mehr diese Aufblähung der Bilanzsumme möglich ist. Aber auch bei uns gibt es die andere Frage, eben, dass man eine Art Trennwende einziehen soll. Ein umstrittenes Thema. Ebenfalls umstritten die Frage des Eigenhandels. Die Nationalbank drängt eigentlich darauf, dass auch hier strenge Regeln gelten. Aber es ist in der Schweiz wie überall, auch in den USA, jetzt so, dass die Banken stark darauf drängen, nicht allzu starke Regulierungen zu erhalten, und die Regierung tut sich schwer, bis heute sehr schwer, tatsächlich voranzugehen, das einzulösen, was sie eigentlich versprochen haben.
Besten Dank, Markus Mucklin, für diese Einschätzungen. Die neuesten Wirtschaftsdaten aus China haben selbst Optimisten überrascht. Während die Weltwirtschaft insgesamt um 2,2% schrumpfte, glänzte China mit einem Plus von sage und schreibe 8,7%. Und während im Westen die Frage noch lautet, wie man die Konjunktur weiterbeleben kann, wenn die Konjunkturprogramme ausklingen, hat China ganz andere Probleme. Das Land wächst zu schnell. Wirtschaftsredaktorin Maren Peters über Probleme und Gefahren der anderen Art.
Im vierten Quartal hat die chinesische Wirtschaft sogar noch einmal kräftig zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs um 10,7% und damit weit stärker als im Rest der Welt. China wird immer mehr zur Konjunkturlokomotive für die ganze Welt. Analyst Sandro Merino von der UBS.
Im Moment zeigt eigentlich wirklich alles nach oben. Also sowohl die Wachstumszahlen wie auch Zahlen aus der Wirtschaft, die Geschäftsstimmung oder Einkaufsmanagerindizes. Egal was man anschaut, es deutet eigentlich alles darauf hin, dass Chinas Wirtschaft im Moment recht stark wächst.
Das Land hat mächtig aufgeholt, auch dank gigantischer Konjunkturprogramme der Regierung. Überall im Land werden neue Straßen, Flughäfen und Eisenbahnen gebaut. Aber auch der Inlandskonsum zieht an. Derzeit werden in keinem anderen Land der Welt mehr Autos verkauft als in China.
China hat ja einen enormen Nachholbedarf an Infrastruktur, an Investitionen und auch an Konsum. Also insofern ist das Wachstum in China durchaus nachhaltig.
Und es werde noch sehr lange dauern, sagt Hans-Günther Hilpert, China-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Trotz des enormen Tempos ist der Abstand zur größten Wirtschaftsmacht USA aber noch groß, betont Analyst Sandro Merino von der UBS.
Bis Ende von diesem Jahr wird China noch etwa dreimal kleiner sein als die amerikanische Wirtschaft. Also immer noch relativ klein eigentlich, aber natürlich mit einem Wachstumstrend.
Der dazu führen könnte, dass China schon 2017 die USA als größte Wirtschaftsmacht der Welt abgelöst hat. Das zumindest prognostiziert die Investmentbank Goldman Sachs. Zurzeit ist China die Nummer 3 in der Welt. Ökonomen bewerten das rasante Wachstumstempo zwar grundsätzlich positiv für die Weltkonjunktur, aber sie warnen auch vor Risiken. Da ist zum einen die Politik des billigen Geldes, die den Aufschwung zwar befördert hat, aber auch gefährlich werden könnte.
Die Frage ist die expansive Geldpolitik nicht ein Stück weit übers Ziel hinausgeschossen?
Fragt China-Experte Hans-Günther Hilpert und antwortet gleich mit Ja. Erste Anzeichen gäbe es schon. Blasen an den Immobilien und den Aktienmärkten deuteten darauf hin, dass zu viel Geld im Umlauf sei. Die Gefahr einer Überhitzung sei real. Folge des zu schnellen Wachstums könnte dann eine Abkühlung der Wirtschaft sein. Das befürchtet auch die chinesische Regierung. Nachdem die Kreditvergabe im vergangenen Jahr um 30% gestiegen war, tritt sie neuerdings auf die Bremse.
Letzte Woche war eben das erste Signal, dass China auch wieder restriktivere Schritte einleitet, um eine Überhitzung zu verhindern,
sagt UBS-Analyst Sandro Merino. In dieser Woche wies die staatliche Bankenaufsicht die großen Banken zudem an, im Januar überhaupt keine Kredite mehr zu vergeben. Eine weitere Gefahr droht durch die Inflation, die sich nach Angaben der Regierung beschleunigt hat. Steigen die Preise zu stark, bremst das die Inlandsnachfrage. Druck kommt auch noch von anderer Seite. China konnte auch deshalb so stark wachsen, weil die Regierung die Währung künstlich verbilligt hat. Das hat Chinas Waren im Ausland billig gemacht, auch auf Kosten anderer Länder. China-Analyst Steffen Dück von der Deutschen Bank.
Wechselkurspolitik hat sicherlich auf der einen Seite den chinesischen Exporteuren geholfen und hat in gewisser Weise damit auch Ungleichgewichte begünstigt. Auf der anderen Seite hat natürlich China damit auch in gewisser Weise den Boom in den USA finanziert.
Das hat allerdings auch zu jenen globalen Ungleichgewichten geführt, die mitverantwortlich gemacht werden für die Finanzkrise. Darum wächst der Widerstand gegen die aggressive chinesische Wechselkurspolitik. Europa und die USA drängen auf eine Aufwertung der Währung. Bisher vergeblich.
Maren Peters im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Die weiteren Themen hier: Kontroverse um die Aufnahme von Guantanamo-Häftlingen, Augenschein im Solothurner Fumoir und Begegnung mit einem großen Biologen. Das Hin und Her um die Aufnahme der beiden uigurischen Guantanamo-Häftlinge im Kanton Jura hält an. Deren Anwältin und Amnesty International forderten heute einen raschen positiven Entscheid des Bundesrats. Der aber ist der Ansicht, der Ball liege beim Kanton. Das wiederum verärgert die jurassischen Politiker. Der Bericht von Patrick Mühlhauser.
Die 22 Uiguren säßen irrtümlich in Guantanamo, erklärte ein US-Bundesrichter vor einem Jahr und ordnete deren Freilassung an. 15 von ihnen leben inzwischen in anderen Ländern. Ende des letzten Jahres zeigte sich auch der Bundesrat grundsätzlich bereit, zwei uigurische Brüder aufzunehmen. Eine Arbeitsgruppe kam zum Schluss, dass es keine Sicherheitsbedenken gibt. Der Kanton Jura zeigte Interesse. Nun wartet der Bundesrat auf die definitive Zusage der jurassischen Regierung, dass sie die beiden Männer aufnehmen will. Das ärgert den jurassischen Regierungsratspräsidenten Charles Juillard. So einen Entscheid könne man doch nicht einem kleinen Kanton aufbürden.
Le gouvernement jurassien est convaincu que si le Conseil fédéral dit ces deux personnes peuvent venir en Suisse.
Juillard ist überzeugt, wenn der Bundesrat klar Ja sagt zur Aufnahme der Uiguren, dann findet sich auch ein Gastkanton, sei es im Jura oder anderswo. Die jurassische Regierung verliert langsam die Geduld. Und die jurassische CVP-Ständerätin Anne-Sedou Christ wirft dem Bundesrat vor, extra auf Zeit zu spielen, um die jurassische Regierung zu entmutigen.
Je crois qu'on essaie de gagner du temps en décourageant le gouvernement jurassien pour après pouvoir dire « Ah, mais finalement, le gouvernement jurassien ne s'était jamais définitivement déclaré prêt à accueillir des ex-détenus. Et puis, maintenant, il ne va pas le faire, donc nous ne pouvons pas les accueillir. »
Sage der Jura nämlich nein, bleibe es dem Bundesrat erspart, einen heiklen Entscheid treffen zu müssen. Guido Balmer, Sprecher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, weist diese Vorwürfe von sich. Die Spielregeln seien klar. Nur ein Kanton könne eine Aufenthaltsbewilligung erteilen.
Wie im Fall des Usbeken, da hat man eben auch die definitive Zusage des Kantons Genf abgewartet. Und erst dann hat der Bundesrat dann entschieden. Der Entscheid lautete dann eben, dass man diese humanitäre Aufnahme gewähren kann.
Im Fall der beiden Uiguren allerdings ist die Lage politisch heikler. Die muslimische Minderheit der Uiguren wird in China seit Jahren diskriminiert und unterdrückt. China zeigte sich verärgert über die Schweiz, hält die beiden Uiguren für Terroristen und will eine Aufnahme verhindern. Kommt hinzu, dass die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates dem Bundesrat empfohlen hat, auf die Aufnahme weiterer Guantanamo-Häftlinge zu verzichten. Nun fürchtet die amerikanische Anwältin der beiden Uiguren, Elisabeth Gilson, die Schweiz und der Kanton Jura könnten einen Rückzieher machen. Sie trifft sich deshalb in diesen Tagen mit dem jurassischen Regierungsratspräsidenten Charles Juillard.
I just want to answer any questions he has about these men. I'm the only one who has sat down with them and had tea with them.
Sie wolle alle offenen Fragen über ihre Mandanten beantworten. Sie kenne die beiden schließlich am besten. Gilson, die als unbezahlte Freiwillige arbeitet, war in den letzten 5 Jahren ungefähr ein Dutzend Mal in Guantanamo. Die Uiguren seien Opfer einer Denunziation geworden und hätten nichts mit Terrorismus zu tun. Die US-Armee habe der verarmten Bevölkerung im Afghanistan-Krieg viel Geld für Hinweise auf mutmaßliche Terroristen bezahlt. Das habe zur Verhaftung ihrer Mandanten geführt.
But as far as the political problem, I understand that, and I understand the Swiss will have to balance that.
Dass die Schweiz auch eine politische Abwägung macht, versteht Elisabeth Gilson. Zuerst jedoch muss das eidgenössische Justizdepartement klären, ob der Jura noch immer bereit ist, die beiden Uiguren aufzunehmen. Ein Treffen zwischen Evelyn Wittmer-Schlumpf und Charles Juillard findet in den nächsten Tagen statt.
Der Bericht von Patrick Mühlhauser. Das waren noch Zeiten, gewiss erinnern Sie sich noch daran. Ein feines Essen im Restaurant, ein gutes Glas Wein dazu und nach dem Dessert zum Kaffee die Zigarette. Vorbei. Die Zeiten für Raucher sind härter geworden. Viele Kantone verbieten das Rauchen in Restaurants, so etwa der Kanton Solothurn. Nun zeigen sich aber auch die Tücken des neuen Gesetzes. Die Ausnahmeregelungen sind Juristenfutter. Unser Korrespondent Maurice Velati war in Solothurn bei der Begehung eines Fumoirs dabei, zusammen mit dem kantonalen Verwaltungsgericht.
Der Marktplatz inmitten der barocken Altstadt von Solothurn. Hier steht an bester Lage das Restaurant Rust. Im Erdgeschoss, hinter einer Glastüre, befindet sich gut sichtbar eine kleine Bar. Im kaum 20 Quadratmeter großen Raum sitzen die Gäste dicht gedrängt an ihren kleinen Tischchen. Die Luft ist stickig, die Lüftung offensichtlich überfordert. Praktisch alle Gäste hier sind am Rauchen. Die Bar ist das Fumoir des Rust. An diesem Nachmittag gibt es ungewöhnlichen Besuch. Der Präsident und Vizepräsident des Solothurner Verwaltungsgerichts mit Gerichtsschreiber und Praktikant sind da. Tonaufnahmen sind nicht erlaubt, denn es handelt sich, streng genommen, um eine Gerichtsverhandlung, eine Beweisaufnahme. Welche Angestellten arbeiten wann und wo? Wie groß sind die Ausschankanlagen im Nichtraucher- und im Raucherteil? Wie gut ist die Beschriftung der Räume? Funktioniert die Lüftung? Stimmen die Flächenangaben auf den Plänen? Und so weiter. Die Richter stellen Fragen über Fragen. Beim Augenschein mit dabei ist auch ein Vertreter des Gesundheitsamtes, Beat Pfluger, Leiter Rechtsdienst. Er erklärt, worum es im Kern geht.
Es geht bei uns vor allem auch um den Begriff vom Nebenraum. Also das Schulwohnen sollte in einem Nebenraum sein. Oder wenn man keinen hat, dann kann es ein Teil von der, Gaststätte sein oder von der Gaststube. Und dann ist einfach die Frage, was zählt jetzt als Nebenraum und was nicht.
Diese Frage muss das Gericht also auch im Rust beurteilen. Das Fumoir liegt im Parterre, die Gaststube im ersten Stock. Nichtraucher müssen die Treppe hinaufsteigen. Für das Gesundheitsamt deshalb ein klarer Fall. Das Fumoir im Rust ist kein Nebenraum. Die rauchenden Gäste im Rust haben für diese rechtlichen Spitzfindigkeiten überhaupt kein Verständnis.
Ich bin selber dafür gewesen. Aber wenn ich alles gewusst habe, wie es rauskommt, hätte ich sicher Nein gestimmt.
Sie haben ja durch die Türen. Also es belästigt den Nichtraucher nicht, dass er hier bei der Glastür rauf muss. Und er muss nicht einmal das Fumoir. Also ich glaube, es belästigt ihn gar nicht.
Und jetzt plötzlich wird hier ein Exempel statuiert, wo es der schönste Platz, der Solothurn ist, dass man hier ein Paradebeispiel herlegt, das absolut idiotisch ist. Und das ist meine Meinung.
300 Gesuche für den Betrieb eines Fumoirs habe das Gesundheitsamt behandelt, erklärt Beat Pfluger. 12 Fälle liegen nun beim Verwaltungsgericht, weil sich Amt und Wirt nicht einigen konnten. Ein Wirt musste auf Geheiß des Gerichts eine Tafel entfernen, welche sein Fumoir als Bar beworben hatte. Die Betreiberin einer Bowlinghalle muss eine Zwischenmauer einbauen, weil ihr Fumoir mit 260 Quadratmetern doch etwas gar groß geraten ist. Das kantonale Rauchergesetz beschäftigt Chefbeamte und Juristen seit Monaten. Und im Mai, wenn das Bundesgesetz in Kraft trete, dann beginne diese Arbeit wieder von vorne, sagt Beat Pfluger vom Gesundheitsamt.
Wir haben alle Bewilligungen befristet bis 1. Mai und die Leute wissen das eigentlich schon seit einigen Monaten, dass die maximale Größe vom Fumoir wird zurückgehen, von der Hälfte auf ein Drittel. Und da muss man eigentlich die meisten Betriebe noch einmal anschauen.
Gut möglich also, dass die Richter bald wieder im Rust vorbeischauen müssen. Beat Pfluger vom Solothurner Gesundheitsamt ist dann aber vielleicht schon nicht mehr dabei. Er geht bald in Pension und scheint darüber nicht unglücklich zu sein. Immerhin gilt sein Kampf quasi leidensgenossen. Kurz nach dem Augenschein im Fumoir zündet sich der Mann vom Gesundheitsamt draußen auf der Straße, nämlich eine filterlose Zigarette an.
Das war der Bericht aus dem Solothurner Fumoir von Maurice Velati. Er gehört zu den wichtigsten Biologen weltweit, der US-Amerikaner Edward O. Wilson. Von der Ameise bis zum Menschen reicht seine Forschung. Sie hat ihm unzählige Preise, aber auch manche Kontroverse eingebracht. Wichtigstes Anliegen ist ihm aber der Schutz der biologischen Vielfalt. Biodiversität, ein Thema, dem die UNO dieses Jahr besondere Beachtung schenkt. Heute trat Wilson am UNESCO-Hauptsitz in Paris auf. Odette Frey hat mit ihm gesprochen.
Wenige Wissenschaftler können sich damit rühmen, ein neues Forschungsgebiet gegründet zu haben. Edward O. Wilson jedoch ist der Begründer der sogenannten Soziobiologie. Das ist eine wegweisende, aber auch umstrittene Fachrichtung, die menschliches Verhalten aus dem Blickwinkel der Evolution betrachtet. Religion, Kunst, Liebe, all das hat für den emeritierten Harvard-Professor eine biologische Grundlage. In den 70er Jahren war er deshalb auch als knallharter Reduktionist verschrien. Doch für Edward O. Wilson ist der Mensch einfach Teil der Natur. Eine Natur, die er nun bedroht sieht und für deren Schutz er sich als 80-Jähriger engagiert. Den Ruhestand genießen, das will er nicht. Dafür seien die Zeiten zu ernst. Und es gäbe nur sehr wenige arrivierte Forscher, die sich für den Schutz der biologischen Vielfalt einsetzten. Tatsächlich beschäftigen sich die Biologen heute eher mit Molekülen, Genen und Eiweißen als mit ganzen Tieren, Pflanzen und Ökosystemen.
Der Grund dafür, sagt Edward O. Wilson, sei, dass die molekulare Revolution die Biologie zwar vorwärts gebracht habe, etwa in Gebieten, die mit der Medizin zu tun haben, doch der Rest der Biologie sei vernachlässigt worden, vor allem die Erforschung der biologischen Vielfalt. Sie ist das Lebensthema von Edward O. Wilson. Angefangen hatte alles mit Ameisen. Diese studierte er in den 50er Jahren auf verschiedenen Inseln im Pazifik. Er entdeckte dort ökologische Prinzipien, die heute noch für die Planung von Naturschutzgebieten entscheidend sind. Denn tatsächlich liegen Schutzgebiete heute oft wie ökologische Inseln in einem Meer zerstörter Umwelt.
We cannot replace the species, and in many cases the ecosystem.
Wir können die Arten und in gewissen Fällen auch die Ökosysteme nicht ersetzen, die jetzt verschwinden, sagt Edward O. Wilson. Uns und vor allem künftigen Generationen fügen wir damit enormen Schaden zu, ohne dass wir verstehen, was wir tun. Saubere Luft, sauberes Wasser und unsere Nahrung, all das hänge mit der biologischen Vielfalt zusammen. Wir seien nicht annähernd in der Lage, die Erde in einen sterilen Planeten zu verwandeln und diesen im Alleingang zu managen.
We're not anywhere nearly prepared to turn the Earth into a sterile planet that we run by ourselves.
Die aktuelle Klimadebatte beobachtet der Biologe Wilson mit gemischten Gefühlen. Zwar sei es ein großer Fortschritt, dass viele Leute heute über die Auswirkungen des Klimawandels Bescheid wüssten.
We're really making progress worldwide in increasing awareness. About the effects of climate change, but that have overshadowed concerns for the living environment.
Doch die Klimadebatte verdränge zu Unrecht die Sorge um die Flora und Fauna. Denn genauso wie ein stabiles Klima brauche die Menschheit die biologische Vielfalt, um zu überleben. Edward O. Wilson fordert eine Art Weltwissenschaftsrat für die Biodiversität, wie es der Weltklimarat IPCC für das Klima ist. Und auch für den Alltag hält er einen Rat bereit. Weniger Fleisch, dafür mehr Gemüse essen. Denn der Fleischkonsum sei einer der Hauptgründe, warum artenreiche Regenwälder abgeholzt würden.
So ein Bericht von Odette Frey. Und das war der Sicher der Zeit vom Donnerstagabend. Verantwortlich für die heutige Sendung war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Roger Brendlin. Am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.